2.3.2022. 10 Uhr. Russland erklärt den Straussianern den Krieg. Steigende Spannungen, Teil 8. Russland führt keinen Krieg gegen das ukrainische Volk, sondern gegen eine kleine Gruppe von Menschen innerhalb der US-Macht, die die Ukraine ohne ihr Wissen verändert hat, die Gruppe der Strauß-Anhänger. Sie wurde vor einem halben Jahrhundert gegründet und hat bereits unglaublich viele Verbrechen in Lateinamerika und im Nahen Osten ohne Wissen der Amerikaner begangen. Hier ist ihre Geschichte. Im Morgengrauen des 24. Februar drangen russische Truppen massenhaft in die Ukraine ein. Laut Präsident Wladimir Putin, der dann im Fernsehen sprach, war diese Sonderoperation der Beginn der Antwort seines Landes auf diejenigen, die die Weltherrschaft anstreben und die Infrastruktur der NATO vor den Toren seines Landes vorantreiben. Während dieser langen Rede fasste er zusammen, wie die NATO Jugoslawien ohne Genehmigung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zerstörte und 1999 sogar Belgrad bombardierte. Dann erwähnte er die Zerstörungen durch die Vereinigten Staaten im Nahen Osten, Irak, Libyen und Syrien. Erst nach dieser langen Präsentation gab er bekannt, dass er seine Truppen in die Ukraine geschickt habe, mit der doppelten Mission, die mit der NATO verbundenen Streitkräfte zu zerstören und den von der NATO bewaffneten Neonazi-Gruppen ein Ende zu bereiten. Von Thierry Mösan. Quelle Voltaire-Netzwerk. Paris, Frankreich. 1. März 2022. Quelle Voltaire.org. JWD. Dieser Artikel folgt auf. 1. Russland will die USA zwingen, die UN-Charta zu respektieren, 4. Januar 2022. 2. Washington setzt den RAND-Plan in Kasachstan fort, dann in Transnistrien, 11. Januar 2022. 3. Washington weigert sich, auf Russland und China zu hören, 18. Januar 2022. 4. Washington und London, von Taubheit getroffen, 1. Februar 2022. 5. Washington und London versuchen, ihre Dominanz über Europa zu bewahren, 8. Februar 2022. 6. Zwei Interpretationen des ukrainischen Falles, 16. Februar 2022. 7. Washington läutet die Kriegsglocke, während die Alliierten sich zurückziehen, von Thierry Mösan, Übersetzung Horst Frohlich, Korrekturlesen Werner Leuthäuser, Voltaire-Netzwerk, 22. Februar 2022. Sofort prangerten alle Mitgliedstaaten des Atlantischen Bündnisses eine Besetzung der Ukraine an, die mit der Tschechoslowakei während des Prager Frühlings, 1968, vergleichbar sei. Ihnen zufolge übernahm Wladimir Putins Russland die Brezhnev-Doktrin der Sowjetunion. Deshalb muss die freie Welt das auferstandene Reich des Bösen bestrafen, indem sie ihm verheerende Kosten auferlegt. Die Interpretation des Atlantischen Bündnisses zielt vor allem darauf ab, Russland seines Hauptarguments zu berauben. Sicherlich ist die NATO keine Konföderation von Gleichen, sondern eine hierarchische Föderation unter angelsächsischem Kommando, aber Russland tut dasselbe. Es verweigert der Ukraine die Möglichkeit, ihr Schicksal zu wählen, wie die Sowjets es einst den Tschechoslowaken verweigerten. Zugegebenermaßen verletzt die NATO durch ihre Funktionsweise die in der Charta der Vereinten Nationen festgelegten Prinzipien der Souveränität und Gleichheit der Staaten, aber sie darf nicht aufgelöst werden, es sei denn, man würde auch Russland auflösen. Vielleicht, aber wahrscheinlich auch nicht. Präsident Putins Rede richtete sich nicht gegen die Ukraine oder gar gegen die Vereinigten Staaten, sondern explizit gegen diejenigen, die die Weltherrschaft anstreben, das heißt gegen die Straussianer innerhalb der US-Macht. Es war eine echte Kriegserklärung an sie. Am 25. Februar nannte Präsident Wladimir Putin die Kiewer Regierung eine Clique von Drogenabhängigen und Neonazis. Für die atlantischen Medien waren diese Worte die eines geisteskranken Menschen. In der Nacht vom 25. auf den 26. Februar schickte Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland über die chinesische Botschaft in Kiew einen Waffenstillstandsvorschlag. Der Kreml reagierte sofort, indem er seine Bedingungen festlegte. Verhaftung aller Nazis, Dmytro Jarosch und das Azov-Bataillon und so weiter. Ablegung aller Straßennamen und Zerstörung von Denkmälern, die Nazi-Kollaborateure während des Zweiten Weltkriegs verherrlichen, Stepan Bandera und so weiter. Niederlegung der Waffen. Die atlantische Presse ignorierte dieses Ereignis, während der Rest der Welt, der es kannte, seinen Atem anhielt. Die Verhandlungen werden wenige Stunden später scheitern, nachdem Washington interveniert hat. Nur dann wird die westliche öffentliche Meinung informiert werden, aber die russischen Bedingungen werden ihr immer verborgen bleiben. Worüber spricht Präsident Putin? Gegen wen kämpft er? Und was sind die Gründe, die die atlantische Presse geblendet und zum Schweigen gebracht haben? Kurze Geschichte der Straussianer. Lassen Sie uns einen Moment auf diese Gruppe, die Straussianer, eingehen, über die der Westen wenig weiß. Das sind Individuen, alle Juden, aber absolut nicht repräsentativ für amerikanische Juden oder jüdische Gemeinden in der Welt. Sie wurden von dem deutschen Philosophen Leo Strauss ausgebildet, der während des Aufstiegs des Nationalsozialismus in die Vereinigten Staaten flüchtete und Professor für Philosophie an der Universität von Chicago wurde. Zahlreichen Berichten zufolge hatte er eine kleine Gruppe treuer Schüler ausgebildet, denen er mündlichen Unterricht erteilte. Es gibt also keine Schriften darüber. Er erklärte ihnen, dass der einzige Weg für Juden, nicht erneut Opfer eines Völkermords zu werden, darin bestehe, ihre eigene Diktatur zu errichten. Er nannte sie Hopliten, die Soldaten von Sparta, und sandte sie aus, um die Vorlesungen seiner Rivalen zu stören. Schließlich lehrte er sie Diskretion und lobte die edle Lüge. Obwohl er 1973 starb, blieb seine Studentenverbindung bestehen. Die Straussianer begannen vor einem halben Jahrhundert, 1972, eine politische Gruppe zu bilden. Sie alle waren Mitglieder des Teams des demokratischen Senators Hrysko Hupšeksen, darunter Elliot Abrams, Richard Perle und Paul Wolfowitz. Sie arbeiteten eng mit einer Gruppe trotzkistischer, ebenfalls jüdischer Journalisten zusammen, die sich am Kitu-Kollege of New York kennengelernt hatten und die Zeitschrift Commentary herausgaben. Man nannte sie die New Yorker Intellektuellen. Diese beiden Gruppen waren gemeinsam eng mit der CIA verbunden, aber dank Perles Schwiegervater, Albert Wohlstetter, dem US-Militärstrategen, auch mit der Rand Corporation, dem Think Tank des militärisch-industriellen Komplexes. Viele dieser jungen Leute heirateten untereinander, bis sie eine kompakte Gruppe von 100 Personen bildeten. Gemeinsam entwarfen und verabschiedeten sie inmitten der Watergate-Krise, 1974, das Shexen-Fanik-Amendment, das die Sowjetunion unter Androhung von Wirtschaftssanktionen dazu zwang, die Auswanderung ihrer jüdischen Bevölkerung nach Israel zuzulassen. Das ist ihr Gründungsakt. 1976 war Paul Wolfowitz, einer der Architekten des Teams B, Team B, das von Präsident Gerald Ford beauftragt wurde, die sowjetische Bedrohung zu bewerten, 2. Er veröffentlichte einen wahnhaften Bericht, in dem er die Sowjetunion beschuldigte, sich darauf vorzubereiten, die globale Hegemonie zu übernehmen. Das Wesen des Kalten Krieges änderte sich, es ging nicht mehr darum, die UdSSR zu isolieren, einzudämmen. Sie musste gestoppt werden, um die freie Welt zu retten. Die Straussianer und New Yorker Intellektuellen, alle links, stellten sich in den Dienst des rechten Präsidenten Ronald Reagan. Man muss verstehen, dass diese Gruppen weder wirklich links noch rechts sind. Einige Mitglieder sind fünfmal von der Demokratischen Partei zur Republikanischen Partei und wieder zurückgewechselt. Was für sie wichtig ist, ist die Macht zu infiltrieren, egal welcher Ideologie. Elliot Abrams wurde stellvertretender Außenminister. Er leitete eine Operation in Guatemala, wo er einen Diktator an die Macht brachte und mit israelischen Mossad-Offizieren experimentierte, wie man für die Maya-Indianer Reza Fateh schafft, um schließlich dasselbe in Israel mit den palästinensischen Arabern zu tun, der Maya-Widerstand brach. Rigobert Amcu ihren Friedensnobelpreis ein. Dann setzte Elliot Abrams seine Misshandlungen in El Salvador und schließlich in Nicaragua gegen die Sandinisten mit der Iran-Contra-Affäre fort. Die New Yorker Intellektuellen, die jetzt Neokonservative genannt werden, schufen ihrerseits das National Endowment for Demography, NED, und das US-Institute of Perke, ein Instrument, das viele Farbrevolutionen organisierte, beginnend mit China, mit dem Putschversuch von Premierminister Cao Zhiyuan und der anschließenden Repression auf dem Platz des himmlischen Friedens. Am Ende der Amtszeit von George H. Bush, entwarf Paul Wolfowitz, damals Nummer 3 des Verteidigungsministers, ein Dokument, 3, das sich um eine starke Idee drehte. Nach dem Zerfall der UdSSR mussten die Vereinigten Staaten das Aufkommen neuer Rivalen verhindern, angefangen bei der Europäischen Union. Abschließend plädierte er für die Möglichkeit einseitiger Maßnahmen, das heißt, für ein Ende der Absprachen in den Vereinten Nationen. Wolfowitz ist zweifellos der Designer von Desert Storm, der Operation zur Zerstörung des Irak, die es den Vereinigten Staaten ermöglichte, die Spielregeln zu ändern und eine unilaterale Welt zu organisieren. Zu dieser Zeit werteten die Straussianer die Konzepte des Regimewechsels und der Förderung der Demokratie auf. Gary Schmidt, Abraham Schulzkö und Paul Wolfowitz gelangten über die Arbeitsgruppe für die Reform des Geheimdienstes, Consortium for the Study of Intelligence's Working Group on Intelligence Reform, in die US-Geheimdienstgemeinschaft. Sie kritisierten a priori, dass andere Regierungen auf die gleiche Weise argumentieren wie die der Vereinigten Staaten, 4. Dann kritisierten sie die fehlende politische Führung des Geheimdienstes, die sie in unwichtigen Themen herumirren ließ, anstatt sich auf die Wesentlichen zu konzentrieren. Die Politisierung der Geheimdienste ist das, was Wolfowitz bereits mit dem Team B getan hatte und was er 2002 mit dem Office of Special Plans erfolgreich wiederholen wird, Erfinden von Argumenten für neue Kriege gegen den Irak und den Iran, Leo Strauss edle Lüge. Die Straussianer wurden während der Amtszeit von Bill Clinton von der Macht entfernt. Dann schlichen sie sich in die Washingtons Think Tanks ein. 1992 veröffentlichten William Christol und Robert Kagan, Victoria Nulands Ehemann, der in früheren Artikeln häufig zitiert wurde, einen Artikel in Foreign Affairs, in dem sie die zaghafte Außenpolitik von Präsident Clinton beklagten und eine Wiederbelebung der wohlwollenden Hegemonie der Vereinigten Staaten, benevolent global Hegemonie, 5, forderten. Im folgenden Jahr gründeten sie das Projekt for a New American Century, PNAC, am American Enterprise Institute. Gary Schmidt, Abraham Schulzkö und Paul Wolfowitz waren Mitglieder. Alle nicht-jüdischen Bewunderer von Leo Strauss, einschließlich des Protestanten Francis Fukuyama, der Autor von Das Ende der Geschichte, schlossen sich ihnen sofort an. 1994 wurde Richard Perle, jetzt Waffenschmuggler, alias der Fürst der Finsternis, Berater des Präsidenten und Ex-Nazis Alija Izetbegovic in Bosnien und Herzegowina. Er ist es, der Osama bin Laden und seine arabische Legion, Vorfahre von Al-Qaida, aus Afghanistan bringt, um das Land zu verteidigen. Perle wird selbst Mitglied der bosnischen Delegation bei der Unterzeichnung des Dayton-Abkommens in Paris sein. 1996 schrieben PNAC-Mitglieder, darunter Richard Perle, Douglas Veit und David Wurmser, im Auftrag des neuen israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu eine Studie am Institute for Advanced Strategic and Political Studies, IASPS. Dieser Bericht, 6, befürwortet die Eliminierung von Yasser Arafat, die Annexion der palästinensischen Gebiete, einen Krieg gegen den Irak und die Überführung von Palästinensern dorthin. Er ist nicht nur von den politischen Theorien Leo Strauss inspiriert, sondern auch von denen seines Freundes Zeev Lobotinsky, dem Begründer des zionistischen Revisionismus, dessen Privatsekretär Netanjahus Vater war. Deepnak sammelte Gelder für die Kandidatur von George W. Bush, dem Sohn, und veröffentlichte vor seiner Wahl ihren berühmten Bericht Rebuilding America as Defenses. Darin fordert er zu einer mit Pearl Harbor vergleichbaren Katastrophe auf, die es ermöglicht, das amerikanische Volk in einen Krieg um die globale Hegemonie zu stürzen. Dies sind genau die Begriffe, die Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, ein Mitglied der PNAC, am 11. September 2001 verwendete. Dank der Anschläge vom 11. September setzten Richard Perle und Paul Wolfowitz Admiral Arthur Kebrowski im Hintergrund von Donald Rumsfeld ein. Dort spielte er eine Rolle, die mit der von Albert Wohlstätter während des Kalten Krieges vergleichbar war. Er setzte die Strategie des endlosen Krieges durch die US-Streitkräfte, sollten keine Kriege mehr gewinnen, sondern eine große Anzahl von ihnen beginnen und sie so lange wie möglich andauern lassen. Es ginge darum, alle politischen Strukturen der angegriffenen Staaten zu zerstören, um diese Bevölkerungen zu ruinieren und ihnen jede Möglichkeit zu nehmen, sich gegen die USA zu verteidigen. 7. Eine Strategie, die seit 20 Jahren in Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen umgesetzt wird. Das Bündnis von Straußianern und zionistischen Revisionisten wurde 2003 auf einer großen Konferenz in Jerusalem besiegelt, an der israelische Politiker aller Parteien leider glaubten, teilnehmen zu müssen. 8. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Victoria Nuland, die Frau von Robert Kagan, damals Botschafter bei der NATO, intervenierte, um 2006 im Libanon einen Waffenstillstand zu verkünden, der es der besiegten israelischen Armee ermöglichte, nicht von der Hisbollah verfolgt zu werden. Gewisse Personen, wie Bernard Lewis, arbeiteten mit allen drei Gruppen zusammen, den Straußianern, den Neokonservativen und den zionistischen Revisionisten. Als ehemaliger britischer Geheimdienstagent erwarb er die US-amerikanische und israelische Staatsbürgerschaft, war Berater von Benjamin Netanyahu und Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates der USA. Lewis, der in der Mitte seiner Karriere versichert hatte, dass der Islam mit dem Terrorismus unvereinbar sei und dass arabische Terroristen in Wirklichkeit sowjetische Agenten seien, änderte später seine Meinung und versicherte mit der gleichen Selbstsicherheit, dass diese Religion Terrorismus predige. Er erfand für den Nationalen Sicherheitsrat der USA die Strategie des Kampfes der Kulturen. Es ging darum, kulturelle Unterschiede zu instrumentalisieren, um Muslime gegen Orthodoxe zu mobilisieren, ein Konzept, das von seinem Assistenten des Rates, Samuel Huntington, populär gemacht wurde, mit der Ausnahme, dass dieser es nicht als Strategie darstellte, sondern als eine Fatalität, gegen die gehandelt werden müsse. Huntington hatte seine Karriere als Berater des südafrikanischen Geheimdienstes der Apartheid begonnen, dann hatte er ein Buch geschrieben, The Soldier Anzustarte, 9, in dem er versicherte, dass das Militär, reguläre Soldaten und Söldner, eine Kaste bilde, die als einzige in der Lage sei, die nationalen Sicherheitsbedürfnisse zu verstehen. Nach der Zerstörung des Irak wurden die Straußianer Gegenstand aller Arten von Polemik. 10. Alle sind überrascht, dass eine so kleine Gruppe, unterstützt von neokonservativen Journalisten, eine solche Autorität hätte erlangen können, ohne Gegenstand einer öffentlichen Debatte gewesen zu sein. Der Kongress der Vereinigten Staaten ernennt eine Irak-Studiengruppe, die Baker-Hamilton-Kommission, um ihre Politik zu bewerten. Sie verurteilt, ohne sie beim Namen zu nennen, die Rumsfeld-Kebrowski-Strategie und bedauert die Hunderttausenden von Toten, die sie verursacht hat. Aber Rumsfeld trat zurück und das Pentagon verfolgte unaufhaltsam diese Strategie, die es offiziell nie angenommen hatte. In der Obama-Regierung fanden sich die Straußianer im Kabinett von Vizepräsident Joe Biden wieder. Sein nationaler Sicherheitsberater, Jakob Solifan, spielte eine zentrale Rolle bei der Organisation von Operationen gegen Libyen, Syrien und Myanmar, während einer seiner anderen Berater, Antony Blinken, sich auf Afghanistan, Pakistan und den Iran konzentrierte. Er war es, der die Verhandlungen mit dem obersten Führer Ali Khamenei leitete, die zur Verhaftung und Inhaftierung wichtiger Mitglieder des Teams von Präsident Mahmoud Ahmadinejad im Austausch für das Atomabkommen führten. Der Regimewechsel in Kiew 2014 wird von den Straussianern organisiert. Vizepräsident Biden setzt sich entschieden dafür ein. Viktoria Nuland kommt, um die Neonazi-Elemente des rechten Sektors zu unterstützen und das israelische Kommando von Delta 11 auf dem Maidanplatz zu beaufsichtigen. Ein abgehörter Telefonanruf offenbart ihren Wunsch, Faxe EU, Sieg, in der Tradition des Wolfowitz-Berichts von 1992. Aber die Führer der Europäischen Union verstehen es nicht und protestieren nur leise, 12. Jeppe Solifan und Antonio Blinken setzen den Sohn von Vizepräsident Biden, Hunter, trotz des Widerstands von Außenminister John Kerry in den Vorstand eines der großen Gasunternehmen, Burisma Holdings. Hunter Biden ist leider nur ein Junkie, er wird als Vorwand für einen gigantischen Betrug dienen, auf Kosten des ukrainischen Volkes. Er wird unter der Aufsicht von Amos Hochstein mehrere seiner Junkie-Freunde dazu bestimmen, als weitere Strohmänner an der Spitze verschiedener Unternehmen zu stehen und ukrainisches Gas zu plündern. Das sind die Leute, die Präsident Wladimir Putin eine unter Drogen stehende Clique genannt hat. Solifan und Blinken verlassen sich auf den Mafiapaten Ior Kolomoyskyj, den drittreichsten Mann des Landes. Obwohl er Jude ist, finanziert er die starken Jungs des rechten Sektors, einer Neonazi-Organisation, die für die NATO arbeitet und für den Regimewechsel auf dem Maidanplatz kämpft. Kolomoyskyj nutzt seine Bekannten aus, um die Macht innerhalb der europäischen jüdischen Gemeinschaft zu übernehmen, aber seine Glaubensbrüder weisen ihn zurück und werfen ihn aus internationalen Vereinigungen. Es gelingt ihm jedoch, den Leiter des rechten Sektors, Dmytro Jarosch, zum stellvertretenden Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine zu ernennen und sich selbst zum Gouverneur des Gebiets Dnipropetrovsk ernennen zu lassen. Beide Männer werden schnell aus allen politischen Ämtern entfernt. Es ist ihre Gruppe, die Präsident Wladimir Putin eine Neonazi-Clique bezeichnet hat. Im Jahr 2017 gründet Antonio Blinken Westexec Advisors, eine Beratungsfirma, die ehemalige hochrangige Beamte der Obama-Regierung und viele Straussianer zusammenbringt. Die Tätigkeit dieses Unternehmens ist äußerst diskret. Sie nutzt die politischen Verbindungen ihrer Mitarbeiter, um Geld zu verdienen, was man anderswo Korruption nennen würde.